Gott segne euch, liebe Jugendliche. Ich möchte am Anfang nur aus 2. Timotheus ein paar Verse vorlesen, falls ihr bitte aufstehen möchtet. Aus 2. Timotheus, Kapitel 3, ab Vers 14 bis inklusive Vers 17. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Zu Beginn gleich einmal für jene, die auch bei diese drei Evangelisationstage waren. Es tut mir leid, es wird ziemlich das Gleiche sein. Vielleicht könnt ihr das, was ihr gehört habt, nochmal stärken. Ich habe nur heute ein paar Folien ein bisschen verändert, aber zu 95% ist es das Gleiche. Wisst ihr, ich habe mir auch so gedacht, ich habe da mal so ein Bild gehört. Die Leute, die so auf die Bibel einstochen und auf die Bibel losgehen, das sind wie Leute, die vor einem Löwen stehen, aber der Löwe ist hinter einem Käfig, ist im Käfig eingesperrt und die Leute stehen dort und sagen, pfau, was für ein schwacher Löwe, schau, was für eine große Mähne hat, aber kann sich nicht einmal wehren. Das sind genau die Leute, die auf die Bibel hinschlagen. Und wisst ihr, was man eigentlich sagen muss? Mach den Käfig auf und der Löwe wird sich von allein verteidigen. Und das Gleiche auch hier, wisst ihr, die Leute, die auf die Bibel einstochen, erkundige dich einmal, mach dich mal schlau und sie wird sich von selbst verteidigen. Authentizität, ein anderes Wort ist einfach glaubwürdig. Wir wollen uns heute anschauen, ob das, was wir hier vorgelesen haben, weil hier steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wir glauben das, wir wissen es, dass der Herr uns errettet hat und dass dies sein Wort ist. Aber heute möchten wir uns noch weitere Aspekte anschauen, warum dieses Wort glaubwürdig ist, warum es authentisch ist, warum es vom Herrn ist. Ein paar Motivationen, warum. Vielleicht habt ihr ein paar schon solche Lästerungen gehört von Menschen, dass die Bibel vielleicht verfälscht wurde oder was ist eigentlich mit diesen anderen Schriften, die nicht in der Bibel drinnen sind? Hat die katholische Kirche da etwas rausgenommen? Dann gibt es noch Leute, die so glauben, dass die Bibel so ein stille Postspiel ist, dass es gesagt wurde, der andere hat sich's gemerkt, dann wurde es weiter verkündigt, dann wurde es dem Nächsten gesagt und irgendwann wurde etwas ganz anderes aufgeschrieben. Stimmt das? Dann hört man immer wieder noch, dass der Vatikan irgendetwas verheimlicht oder versteckt. Ist bei dem irgendwas dran? Hat der Vatikan wirklich irgendetwas verheimlicht? Ja. Wurde Jesu Göttlichkeit beim Konzil von Nicäa erfunden? Es gibt auch einige Leute, die das behaupten, vor allem weil so ein Film rausgekommen ist, Da Vinci Code. Ja, der hat ein Buch geschrieben, dann wurde das Ganze verfilmt. Irgendwie so hat er gemeint, Jesus war ein ganz normaler Mensch, war verheiratet mit Maria Magdalena, vielleicht sogar Kinder, bin ich mir jetzt nicht sicher. Und irgendwann wurde halt gesagt, dass er Gott ist und er hat das in einem Buch geschrieben, das wurde verfilmt und von dort her kommt diese Idee, ob nicht Jesu Göttlichkeit vielleicht erfunden wurde. Das wollen wir uns heute anschauen. Ein paar allgemeine Sachen. Bibel kommt vom griechischen Wort Biblia und bedeutet einfach nur Bücher. Das ist eine Zusammenbindung eigentlich von mehreren Büchern. Wichtig für uns, 66 Bücher. Drei Sprachen, größtenteils Hebräisch und Griechisch. Es gibt ein paar Kapitel im Alten Testament, die nicht auf Hebräisch sind, auf drei Kontinenten und innerhalb Von 1500 Jahren wurde es geschrieben. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Man sieht, dass das zusammenpasst. Da gibt es Leute, die sich nie getroffen haben. Mose hat nie irgendwie ein Wort mit Paulus gesprochen. Und dennoch passt die Botschaft perfekt überein, weil es einen gegeben hat, der über dem Ganzen gewacht hat. Deswegen habe ich auch hingeschrieben, ein Autor, das ist der Herr. Gehen wir weiter. Hier ist das Ganze, was ich gesagt habe, also ein paar Details, die ich gerade erwähnt habe, noch einmal in einem Bild dargestellt. Ich habe sehr viel auch von diesem Bruder Wesley Huff genommen. Er ist Theologe, studiert gerade im Doktorstudium, ist aus Kanada. Ich kann euch nur sehr empfehlen, euch das anzuhören. Bevor ich es vergesse, ich habe mit Gottes Hilfe über die letzten Jahre immer wieder so Apologetik, Themen und Videos auf YouTube gesammelt. Also wenn ihr Interesse habt, ich habe eine ganze Playlist mit Diskussionen mit Juden, Diskussionen mit anderen Gläubigen, Diskussionen zwischen Christen und Atheisten, welche Argumente man aufbringen kann, auch in diesem Bereich Authentizität der Bibel. Wenn ihr möchtet, ich kann euch einfach den Link schicken und ich könnt es da auch hineinhören. Ich glaube aber, alle Videos sind auf Englisch, also ihr müsst jetzt Englisch können. Starten wir hier beim Konzil von Nicäa. Das wurde im Jahre 325 nach Christus gehalten und zwar wurde das vom Kaiser Konstantin dem Großen organisiert. 313 wurden unsere Geschwister verfolgt und ab dann war es erlaubt. Warum dieses Konzil? Der Kaiser Konstantin hat 318 Bischöfe eingeladen. Und warum? Weil in der christlichen Welt der Arianismus aufgekommen ist. Da hat einer behauptet, Christus ist nicht wesensgleich mit Gott, was mit anderen Worten bedeutet, dass er nicht Gott ist. Das hat er behauptet. Und es gab dann Diskussionen, Streitigkeiten und er wollte das nicht, er wollte das beheben. Deswegen hat er gesagt, hey, kommt mal alle zusammen, hat die ganzen Bischöfe zusammengetrommelt, damit die halt die rechte Lehre in Schrift haben. Er wollte die Einheit sichern. Das ist einmal der Hintergrund, warum das Ganze überhaupt stattgefunden hat, okay? Was es nicht war. Ich hoffe, es kann man erkennen. Wenn nicht, ich schicke euch dann auch sehr gerne die PowerPoint-Präsentation. Und ihr könnt mich auch immer wieder gerne fragen, wenn irgendetwas unklar war. Oder ich habe mir gedacht, ich schreibe da auch auf, was es nicht war, ja. Weil ich muss ehrlich zugeben, ich habe das auch gedacht, dass die Dorten damals sich entschlossen haben, was Kanon ist, also was wir in der Bibel drin haben, was nicht. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Beim Konzil von Nicäa haben sie nicht entschlossen, was zur Bibel gehört und was nicht. Beim Konzil von Nicäa wurde nicht die Göttlichkeit Jesu Christi erfunden, auch nicht die Dreieinigkeit. Und von der Unterdrückung der Frau wurde dort auch kein Wort besprochen. Aber was haben die dann besprochen? Eigentlich zwei Sachen. Es ging prinzipiell um dieses Problem, was ich vorhin schon erwähnt habe, dieses Arianismus. Und dann, was man eigentlich nicht so oft hört, ein Datum für Ostern wurde festgelegt. Das weiß man dann eher nicht mehr. Das war eine sekundäre Sache. Es war nicht so das Wichtige. Aber es wurde auch besprochen. Die Autorität der Bibel und welche Bücher als authentisch von Gott eingehaucht wurden, das war für die schon klar. Das war für die klar, was zum Neuen Testament gehört und was auch das Alte Testament war. Ich möchte dann eh auch noch darauf einkommen. Aber ein anderer Beweis, ich führe das nur kurz hier an, der letzte Punkt, der dort steht, mit P66, dass die Göttlichkeit Christi nicht 325 erfunden wurde, ist hier dieses gute Stück. Also wir beschäftigen uns hier mit der Textkritik des Neuen Testaments. Und die haben ja ganz viele Pergamente, manchmal nur kleine Fussel von solchen Büchern gefunden, manchmal so wie dies hier, P66, das ist ein fast vollständig erhaltenes Johannesevangelium aus dem Jahr 200. Und wenn man da hineinzoomt, das ist die erste Seite von Johannes, wenn man da hineinzoomt und liest, steht da genau das Gleiche wie in deiner Bibel und meiner Bibel auch. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dies ist aus 200, das ist über 100 Jahre vor diesem Konzil. Und da steht schon etwas über die Göttlichkeit Jesu Christi drinnen. Also die wurde nicht erfunden beim Konzil. P steht hier für, wie geht man hier zurück? So. P steht hier für Papyrus und 66 ist einfach die Nummer in dem Katalog. Aber ich werde da später noch drauf eingehen. Ich habe gesagt, dass für die beim Konzil schon klar war, was kanonisch war, was zum Neuen Testament oder zum Alten Testament gehört und was nicht. Und hier die Kriterien, es tut mir leid, ist vielleicht ein bisschen klein, ich hoffe, ihr könnt es dennoch erkennen. Die Kriterien, die sie hatten für die Auswahl des neuen testamentlichen Kanons, war in erster Linie dieses, dass es apostolische Herkunft hatte. Also das, was wir hier an Briefen oder das, was hin und her geschickt wurde, ja, kommt das von einem Apostel? Ist das von jemandem, der ganz nah an Jesus war oder der mit den Aposteln unterwegs war? Das war fundamental wichtig für die. Dann, ob die Lehre in diesem Brief passt, ob es eine orthodoxe Lehre war, ob es keine Widersprüche hat. Dann drittens, dieses Schreiben, dieser Brief, ja, ist er in der Community, ist er in der christlichen Welt anerkannt, wird das überhaupt akzeptiert? Weil wenn zum Beispiel nur ein Buch in einer bestimmten Kirche akzeptiert wurde und in 99 anderen nicht, ja, dann fällt das diesen Test schon mal durch. Und dann ganz wichtig, wurde es vom Heiligen Geist inspiriert. Ob das Ganze Erbauung gibt oder nicht, wisst ich denke mir das, ob wie können die das bitte prüfen, ob das inspiriert ist oder nicht. Ich habe vor Jahren einmal so eine, die Petrus-Apokalypse oder so gelesen, Petrus-Apokalypse. Und das hat mich richtig bedrückt danach. Also ich hatte wirklich so einen komischen Zustand. Und deswegen finde ich diesen vierten Punkt gar nicht so weit dahergeholt, dass man sagt, es muss inspiriert sein und dass man das nicht einmal prüfen kann. Ich habe das auf eigener Haut erlebt und deswegen finde ich das gar nicht mehr so komisch. Diese vier Punkte waren für sie wichtig, für die Auswahl des neutestamentlichen Kanons. Aber auch zur Lebenszeit der Jünger wurden schon die Briefe gesammelt und auch zur Lebenszeit der Jünger wurden diese schon zu den übrigen Schriften, also zum Alten Testament, hinzugezählt. Ihr habt diese Verse schon alle gelesen, aber vielleicht ist euch das noch nicht so bewusst gewesen. Wenn ihr mitschauen möchtet, einmal in 2 Petrus 3 mit Vers 15 und Vers 16, was da steht. Das ist dieser Text hier rechts unten. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Unbefestigten und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Petrus sagt also hier, dass die Paulusbriefe so wie die anderen Schriften, also er setzt sie gleich. Er sagt, er meint hier mit den anderen Schriften das Alte Testament und er setzt da die Paulusbriefe auf die gleiche Ebene. Ich habe das hier hineingeschrieben. Dann etwas, eine andere Stelle in 1 Timotheus 5 mit 18. Ihr könnt dann zu Hause noch einmal ein bisschen drüber nachdenken oder schauen, was hier steht. Wenn ihr schauen möchtet, sind 1 Timotheus 5 mit 18. Das ist auch so ein Vers. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Hier wird sowohl das Alte Testament erwähnt, also Paulus erwähnt das Alte Testament, aber nicht nur, sondern er erwähnt auch etwas aus dem Lukas-Evangelium. Interessant. Also hier wird auch das Lukas-Evangelium bereits als eine wichtige Schrift von Paulus zitiert. Die apostolischen Väter, vielleicht schauen wir uns zuerst mal das Bild rechts an. Ganz oben ist Jesus, dann die nächste Reihe sind seine Jünger, dort steht halt Paulus, Petrus, Johannes, das waren die Jünger des Herrn. Und diese hatten aber auch wieder Jünger. Und die werden die apostolischen Väter genannt, ja? Also die Jünger der Jünger, das sind die apostolischen Väter. Und was haben die gemacht? Die haben auch Sachen niedergeschrieben, ja? Und die haben sehr oft aus den Briefen von Paulus, Petrus, Johannes zitiert. Für die war das wichtig und es gibt voll viele Stellen, die sie, also wie soll ich sagen, aus den unserem Neuen Testament zitieren die voll viel, als wäre das schon etwas Heiliges und es ist es auch. Und sie haben das erkannt und einfach zitiert und in ihren Briefen erwähnt. Die schreiben zum Beispiel einen Brief und erwähnen dann die Stellen, die Paulus im Korintherbrief hat, also einige Stellen aus dem Korintherbrief oder andere Stellen. Ich habe hier auf der linken Seite dann eine Liste gemacht, in welchem Brief dieser apostolischen Väter sie welchen Brief aus dem Neuen Testament erwähnt haben, welche Stellen. Für die war das einfach klar, das ist das Wort Gottes. Das, was die Aposteln verkündet haben, das war das Wort vom Herrn und die haben das akzeptiert. Und wir haben das heute. Zum Alten Testament. Externe und interne Beweise. Genau. Der Geschichtsschreiber Flavius Josephus, vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört, der, wie gesagt, Geschichtsschreiber, hat einige sehr interessante und wichtige Punkte für uns aufgeschrieben. Und schaut mal, was der, ich habe dort auch die Referenz angegeben, wo ihr das finden könnt, was er hier geschrieben hat. Wir haben nur 22 Bücher, die die Geschichte aller Zeiten enthalten und zu Recht als göttlich gelten. 5 davon enthalten die Gesetze Moses, die das Menschengeschlecht zu führen lehren. Die aus 13 Büchern bestehenden Fortsetzungen enthält die Geschichte des Propheten von Moses Tod bis zur Zeit des Artaxerxes, des Königs der Perser nach Xerxes. Die übrigen 4 enthalten Hymnen an Gott und Vorschriften für das Leben der Menschen. Nun, was sagt er hier? Er sagt hier, dass das, was von der Zeit von Mose bis zur Zeit des Perserkönigs geschrieben wurde, das ist göttlich. Und wisst ihr, bis zur Zeit dieses Perserkönigs haben wir die Schriften von Mose bis Nehemia, Esra. Das sind so die letzten, Nehemia, Esra, Malachi, die dienten so in der gleichen Zeit. Und er sagt einfach, das, was wir von dort bis dort haben, das ist göttlich. Okay, und was machen wir jetzt mit 22? Ich dachte, unser Altes Testament hat 39 Bücher. Ihr müsst euch einfach anschauen, die Juden haben einfach eine andere Zählart. Wir haben 1 Samuel, 2 Samuel, die haben Samuel. Wir haben 1 Chronik, 2 Chronik, die haben Chronik. Wir haben 1 Könige, 2 Könige, die haben Könige. Wir haben die kleinen Propheten getrennt, die haben 12 kleine Propheten genommen und in ein Paket zusammengegeben. Und wenn man diese Mathematik macht, vielleicht auch noch die Klagelieder von Jeremia zu Jeremia dazu, Esra und Nehemia zusammen, dann kommt man auf diese 22 Bücher. Das ist zum Beispiel so ein externer Beweis, aber ich habe dann auch noch einen internen für uns, warum wir glauben, dass genau diese 39 Schriften von Gott sind. Das ist ein externer Beweis, mit extern meine ich außerhalb der Bibel. Hier unten habe ich dann noch kurz dazu geschrieben, okay, aber warte, zurück. Was ist mit diesem, steht das hier? Ich kann das so schwer finden. Ich dachte, hier steht das auch mit diesem Henoch-Buch, aber vielleicht kommt das später. Okay, interner Beweis. Für uns zählt auch das, was die Bibel über sich selbst sagt. Ja? Ungläubige brauchen vielleicht externe Beweise, weil sie denken, ja, die Bibel. Aber für uns zählt auch das, was drinsteht, weil wir glauben schon, dass es das Wort des Herrn ist. Und ein interner Beweis für uns ist, dass Jesus Christus selbst aus dem Alten Testament zitiert. Und ich habe hier ein paar Stellen nur hingeschrieben, aus denen er erwähnt, aus Mose, aus den Psalmen. Er erwähnt Jona, Daniel, er erwähnt die Propheten aus den Königbüchern. Also der Herr zitiert aus dem Alten Testament und dann ganz interessant, was auch Paulus dort schreibt, in den ersten zwei Versen aus Römer 3. Römer 3, die ersten zwei Verse. Was hat nun der Jude für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Viel, in jeder Hinsicht. Und jetzt kommt das Wichtige, denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Warum nehmen wir die 39 Bücher des Alten Testamentes als von Gott eingehaucht an? Warum akzeptieren wir das? Weil Paulus hier sagt, dass die Juden die Aussprüche, also die Worte Gottes, bekommen haben. Und wenn ihr euch heute einen jüdischen Tanach, also das ist das Alte Testament, anschaut, dann sind da die gleichen Bücher drinnen, die wir auch heute in unserem Alten Testament drinnen haben. Vielleicht mit einer anderen Zählweise und vielleicht auch anders angeordnet. Kann sein, dass bei ihnen 2 Chronik das letzte Buch ist, bei uns ist es Maleachi, spielt aber keine Rolle, es sind dieselben Bücher. Interner Beweis. Ah genau, Entschuldigung für die Verwirrung vorhin. Ich wusste irgendwie, da sollte unten noch etwas kommen. Das Henoch-Buch. Und was mit dem Henoch-Buch, das im Judasbrief erwähnt wird? Warum ist dann dieses Henoch-Buch bitte nicht in der Bibel drinnen, wenn es doch Judas erwähnt? Ein Gegenargument, auch Paulus zitiert in der Apostelgeschichte 17, griechische Dichter, das macht sie aber nicht automatisch heilig. Also er benutzt eine wahre Aussage, aber es muss nicht eine wahre Aussage, die er im Henoch-Buch findet, aber jetzt ist nicht unbedingt das ganze Buch als absolut wahr anzuerkennen. Also falls ihr mal in diese Diskussion kommt, solltet ihr diese Argumente da unten gehört haben oder wissen. Die Apokryphen. Was sind Apokryphen und was sind heretische Texte? Apokryphen sind Texte, die sich auf die Schriften der Bibel beziehen oder ihnen ähneln, aber kein Teil des Bibelkanons geworden sind. Ihr habt sicher schon mal gehört, dass die katholische Bibel mehrere Bücher drinnen hat. Ich glaube, die orthodoxe Bibel hat dann noch einmal mehr als die katholische, wenn ich mich nicht täusche. Und diese Schriften, Tobit, Judith, Weisheit, Salomos und so weiter, ja, das sind Apokryphen oder die katholische Kirche nennt sie auch noch deuterokanonische Bücher. Im Gegensatz dazu sind dann aber auch noch heretische Texte. Heretisch im Sinne von, die sprechen irgendetwas, also das ist Irrlehre. Und ein paar dieser heretischen Texte sind zum Beispiel das Evangelium des Thomas, Evangelium der Maria Magdalena, Evangelium des Judas, Petrus-Evangelium, Apokalypse des Petrus, Apostelakten und es gibt noch viele andere. Wenn ihr einmal mit jemandem redet und der euch das, diese heretischen Texte da vorbringt und sagt, ja, warum sind die nicht in der Bibel drinnen, dann fragt sie ihn einfach, ob er sie gelesen hat. Fragt ihn einfach, ob er kurz einmal hineingeschnuppert hat in diese Texte oder ob er das einfach nur irgendwo gehört hat, das Argument von einem Bibelfeind gehört hat, es aufgeschnappt hat und es jetzt weitergibt. Oder ob er sich wirklich mit dieser Texte beschäftigt hat, weil ich möchte dann noch kurz in das Thomas-Evangelium hineinschauen und dann auch noch in das Barnabas-Evangelium. Hier wieder von diesem Kanadier eine Zeitachse, wann halt diese unsere Schriften geschrieben worden sind. Das ist einfach eine Zeitachse. Und wann, in welcher Zeitperiode diese heretischen Texte eingeordnet sind. Zum Beispiel Gospel of Truth, also Evangelium der Wahrheit oder Evangelium der Hebräer, in welche Zeitepoche das circa eingeordnet wird. Und wenn ihr euch erinnern könnt, was ich vorhin gesagt habe, was damals sehr wichtig war als Kriterium Nummer 1, apostolische Herkunft, kommt das von einem Apostel. Und dieser grüne Bereich da, wo zum Beispiel Gospel of Truth oder Gospel of Peter, also Evangelium von Petrus, das wurde zu einer Zeit geschrieben, wo Petrus schon lange im Grab war. Ja? Also besteht den Test apostolische Herkunft? Fragezeichen. Das besteht diesen Test einmal nicht. Vielleicht habt ihr es jetzt gar nicht gesehen. Ich habe kurz auch erwähnt, dass es Barnabas-Evangelium, weil das von unseren Freunden, den Moslems, immer wieder aufgebracht wird, wer schon mal davon gehört hat. Wenn ihr auf der Zeitachse ganz, ganz rechts in dem dunkellilanen Bereich hineinschaut, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ganz, ganz rechts, dort steht Barnabas-Evangelium, 15. Jahrhundert. Also absolut nicht authentisch. Aber ihr könnt euch das zu Hause sehr gerne genauer anschauen. Ich habe vorhin gesagt, fragt die Leute einfach, ob sie mal in eines dieser heretischen Texte hineingeschaut haben. Fragt sie einfach, ob sie einen dieser Schriften gelesen haben, die nicht in der Bibel drinnen sind. Und dann werden sie euch sagen, warum es nicht in der Bibel drinnen ist. Zum Beispiel steht hier im Thomas-Evangelium, das sind, im Thomas-Evangelium sind einfach 114 Aussagen, 114 Sprüche. Und hier ist Legion 7, also ich glaube, heißt einfach Ausspruch 7 und Ausspruch 114, was dort steht. Lesen wir es einfach vor. Jesus spricht, selig ist der Löwe, den der Mensch essen wird, und der Löwe wird Mensch sein. Und abscheulich ist der Mensch, den der Löwe essen wird, und der Löwe wird Mensch sein. Absoluter Unsinn. Das macht nicht, das ist unlogisch, es macht keinen Sinn. Das nächste. Simon Petrus sprach zu ihnen, Maria soll von uns weggehen, denn die Frauen sind des Lebens nicht wert. Jesus sprach, siehe, ich werde sie ziehen, auf dass ich sie männlich mache, damit auch sie ein lebendiger, euch gleichender, männlicher Geist werde. Ratet einmal, ob der Herr Jesus das wirklich gesagt hat oder nicht. Das ist absoluter Schwachsinn. Fragt die Leute einfach, ob sie es schon mal gelesen haben oder ob sie es auf TikTok oder irgendwo anders einfach nur aufgeschnappt haben, gegessen haben und jetzt wiedergeben. Ja, weitere Merkmale dieser heretischen Texte, die haben ja Namen wie, weiß ich nicht, Petrus Evangelium oder Thomas Evangelium. Thomas und Petrus waren zwar Aposteln, aber was ist hier passiert? Da sind einfach Leute aufgekommen, haben was geschrieben und haben unten einfach gesagt, ja, das ist von Thomas oder das ist von Petrus. Plagiat. Das wurde einfach gemacht. Interessant dann noch, das wusste ich auch nicht, ich habe es als zweiten Punkt aufgeschrieben, Widerspruch in den Namen. Die Leute nämlich, die diese heretischen Texte geschrieben haben, die waren wahrscheinlich niemals selbst in Israel. Und die waren wahrscheinlich auch nicht einmal zur Lebenszeit der Aposteln dort. Ja? Die haben in Ägypten gelebt, vielleicht im 2. Jahrhundert, und einen Text geschrieben und hatten keine Ahnung vom Kontext, der Kultur vom 1. Jahrhundert von Israel. Und das spiegelt sich dann wieder. Es wurde nämlich so eine kleine Analyse, kann man sagen, gemacht, ein kleines Studium mit den beliebtesten Namen in Israel im 1. Jahrhundert. Da wurden Schriften herangezogen und eine Hierarchie mit den beliebtesten Namen gemacht. Ja. Simon, Josef, Lazarus, Judas sind genau die Namen, die wir auch in der Bibel lesen. Warum? Weil es einfach im 1. Jahrhundert in Israel passiert ist. Okay, das sind die beliebtesten Namen. Hier sehen wir dann auf der linken Seite von der Liste davor die Namen, die auch in der Bibel bei uns vorkommen. Ja? Das sind genau die Namen, die auch mit dieser Analyse zusammenpassen. Warum? Ja, weil einfach diese Schriften wirklich dort damals geschrieben wurden. Deswegen passt das auch zusammen, ja. Zum Beispiel im Judas-Evangelium passt aber kein einziger, passen nur diese zwei Namen mit dieser Studie überein, nämlich Jesus und Judas. Und auf der rechten Seite sind einfach Namen, die mit dem nicht zusammenpassen, ja. Und einfach auch durch diesen Aspekt lässt sich schon sagen, hey, zum Beispiel dieses Evangelium von Judas wurde sicher nicht im 1. Jahrhundert in Israel geschrieben, weil das passt einfach nicht zusammen. Da kommen Namen vor wie, ja, ihr lest es hier auf der rechten Seite. Die schießen sich einfach nur selbst ins Bein. Die waren wahrscheinlich nie in Israel und haben nicht im 1. Jahrhundert zur Zeit Christi gelebt. Ich wurde auch gebeten, also auch für diese drei Evangelisationstage, etwas über dieses Evangelium von Barnabas zusammenzusuchen. Ihr werdet jetzt gleich ein, zwei Folien weiter erkennen, warum unsere Freunde, die Moslems, das aufgreifen. Aber jetzt einmal ein paar Eckpunkte zu diesem Barnabas-Evangelium. Ihr dürft das nicht vertauschen mit dem Barnabas-Brief, den gibt es nämlich auch. Das Barnabas-Evangelium ist heretisch. Der Barnabas-Brief wird als, wie soll ich sagen, es gibt einfach Schriften, diese apostolischen Väter oder auch zum Beispiel die Dache, die kann man lesen, aber die werden halt nicht als von Gott eingehaucht angesehen. Die werden sozusagen geehrt oder als gut angesehen. Barnabas-Brief gehört zu diesen dazu. Das Barnabas-Evangelium ist einer dieser heretischen Texte. Schauen wir kurz mal rein. Es gibt eine italienische Handschrift dieses Evangeliums, das wird circa ins 16. Jahrhundert datiert. Dann eine spanische ist verschwunden. Und dann seine türkische Barnabas-Handschrift. 2012 berichteten die Medien über eine türkische Version eines Barnabas-ähnlichen Evangeliums. Ja, das liegt jetzt dort in Ankara. Aber dieses Werk ist auf Aramäisch geschrieben. Es stammt wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert. Es ist keine echte alte Version. Es ist wahrscheinlich eine späte Fälschung. Und ich habe dann da unten einen Moslem aufgeschrieben, der ist Apologet. Ich bin eigentlich überhaupt nicht erfreut von ihm. Er steht einfach nur hier, um zu zeigen, dass selbst eigene Leute von ihnen sagen, hey, dieses Barnabas-Evangelium ist Schwachsinn, Leute. Also das ist einer von ihnen und sagt, Leute, beruhigt euch, das ist nicht authentisch. Das ist der Typ. Warum benutzen sie es aber so gerne? Weil einfach solche Sachen wie Jesus kündigt Mohammed an, da drinnen steht. Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Gesandte Gottes und verwarf entschieden, Gottes Sohn zu sein. Dann steht da noch drinnen, Jesus betete zu Gott, nicht zu sterben, Gott erhörte ihn und Judas Iskariot wird an seiner Stelle gekreuzigt, während Jesus in den Himmel aufgenommen wird. Dann noch ganz unten die Abwehr der Trinitätslehre. Das klingt einfach sehr nach dem Islam. Deswegen sagen sie, hey, das Barnabas-Evangelium, das habt ihr nicht in die Bibel mit aufgenommen. Eure Bibel ist verfälscht. Das ist das Wahre und hin und her. Und das sind einfach Gründe, warum sie es aufgreifen, weil es einfach ihre Lehre unterstützt. Einfach nur ein paar Punkte. Es gibt aber noch viel mehr. Wie gesagt, wahrscheinlich erst im Mittelalter entstanden, dieses Schreiben. Es hat aber auch einige Fehler, einige historische und einige zeitliche Fehler. Zum Beispiel steht dort, Jesus fährt von Nazareth ans Meer. Nazareth liegt aber im Gebirge, weit weg vom Meer. Der Mensch, der dieses Barnabas-Evangelium geschrieben hat, war wahrscheinlich nie in Israel. Städte wie Damaskus werden als Seehäfen dargestellt, Damaskus liegt aber im Innenland, nicht am Wasser. Dann weiter noch so zeitliche Fehler. In diesem Barnabas-Evangelium benutzt Jesus Begriffe wie Florin, das ist eine italienische Münze. Stellt euch vor, es kommt jemand daher und sagt, ich habe eine Schrift gefunden und da steht, weiß nicht, Jesus gibt dem Petrus 5 Euro, um Brot kaufen zu gehen. Und der Euro wurde erst im 21. Jahrhundert erfunden. Wie alt kann dann dieses Schreiben sein? Und da steht halt einfach drin, Florin, eine Münze, eine italienische Münze aus dem 13. Jahrhundert. Jesus spricht über Fässer zur Lagerung von Wein, aber die hatten damals Krüge und Schläuche. Ich glaube, das sind genügend Aspekte, um zu sagen, es ist absolut nicht authentisch. Auch vorhin auf dem Zeitstrahl habt ihr gesehen, es wird von Experten irgendwo ins Mittelalter datiert. Ja, ist einfach zu vergessen. Falls ihr mal ein Gespräch habt mit jemandem, könnt ihr ihm einfach diese Aspekte erwähnen, ein, zwei, ihn fragen, hey, hast du dich schon mal informiert? Und dann ist das Thema auch schon gegessen. Das Problem ist halt, wenn man keine Antwort hat, dann fühlt sich der andere bestärkt. Die Überlieferung der Bibel, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben. Die Überlieferung der Bibel, ist es wirklich so ein stille Post-Spiel gewesen? Ist es von einem Ohr ins andere gegangen und ist am Schluss irgendwas anderes herausgekommen? Nein, natürlich nicht. Im Unterschied, hier der Unterschied zwischen dem, wie das Neue Testament geschrieben und verbreitet wurde im Vergleich zum Koran. Ich habe da in der Präsentation auch ein bisschen was über den Koran. Vielleicht fliegen wir da drüber. Dieses Spinnennetz stellt ganz gut das dar, was wirklich passiert ist in der Verbreitung, im Abschreiben, im Kopieren, im Weitergeben, im Abschreiben, im Kopieren, im Weitergeben des Neuen Testaments. Nicht so dem islamischen Buch, also im Koran. Die haben gesammelt, dann gab es verschiedene, dann haben sie verbrannt und nur eines übrig lassen. Ich komme später darauf ein. nicht so hier. Wir haben eine Verbreitung und ein Kopieren, ohne dass da irgendjemand das kontrolliert hat von außen, ja, gesagt hat, hey, das darfst du nicht und das schon, das gibt es nicht. Und deswegen ist es viel, viel glaubwürdiger, weil es einfach eine freie Verbreitung, ein freies Kopieren war. Ja, im Vergleich zu anderen historischen Werken ersetzt das Neue Testament ganz unten. Und hier eine Liste, ich gehe da schnell drüber, von anderen historischen Werken. Die erste Spalte, Date Written, also wann es circa geschrieben wurde. Dann sehr interessant, diese zweite, Earliest Copy, also wann das die früheste Kopie, die man hat, ja. Und welche eine Zeitspanne dazwischen ist, ja. Schaut mal dort, Plato, der zweite in der Liste. Das sind 1200 Jahre zwischen dem Zeitpunkt, wo es geschrieben wurde, bis zur frühesten Kopie, die man hat. 1200 Jahre. Und dann hat man nur 7 Kopien. Und dann schaut mal ganz unten, was man über das Neue Testament hat. Ja. Es gibt ein Fragment, das wird aufs Jahr 125 circa datiert. Das ist P52, wenn euch das interessiert. Also es sind unter 100 Jahre, je nachdem, wie man es rechnet. Und dann schaut es euch auch noch an, wie viele Kopien man hat. Ich weiß nicht, ob man das sieht, über 5.500 Stück, ja, nur auf Griechisch. Hier rot eingekastelt wieder das Neue Testament, hier sagt er 24.000, warum 24.000? Weil hier nicht nur die griechischen Manuskripte mit eingerechnet wurden, sondern auch die koptischen und andere oder Latein, was man halt hat, ja, kommen auf 24.000. Schaut sich auch diese Zeitspanne an. 50 Jahre rechnet der. Wie gesagt, je nachdem, wie man rechnet. Wann rechne ich, dass die Offenbarung durch Johannes oder das Johannesevangelium geschrieben wurde? Wenn ich es später ansetze, dann ist diese Zeitspanne kleiner. Egal wie, wenn ihr euch den Vergleich mit den anderen anschaut, 1000 Jahre, 1200 Jahre, bis in unter 500 Jahre. Und dann wie viele Kopien, also wie viele Manuskripte man hat im Vergleich zu dem, was das Neue Testament bieten kann, ist es ein Kampf zwischen einem Riesen und einer Ameise. Hier noch Schreiber, dieser erste, Justin der Märtyrer, wenn ich mich nicht täusche, ist es auch einer dieser apostolischen Väter oder einer der Kirchenväter. Einfach wie oft er in seinen Schreiben etwas aus den Evangelien oder aus der Apostelgeschichte erwähnt, aus den Paulusbriefen und auf wie viele Referenzen man insgesamt kommt. Dann vom Nächsten. Man könnte das Neue Testament fast komplett rekonstruieren, nur aufgrund der Kommentare, die die Kirchenväter geschrieben haben. Also wenn alle griechischen Manuskripte verbrennen würden, alle koptischen, alle lateinischen verschwinden würde und wir nur mehr die Kommentare der Kirchenväter hätten, könnten wir das Neue Testament fast vollständig rekonstruieren. Hier vielleicht noch einmal so bildlich veranschaulicht, was für ein gewaltiges Zeugnis oder welch ein Vergleich es zu anderen historischen Werken ist, also die Bibel, das Neue Testament zu anderen historischen Werken, kann man eigentlich nicht vergleichen. Man stellt keinen 200 Kilo schweren Mann in den Boxring mit einem Baby. Das tut man nicht, aber genau das sagt mir dieses Diagramm eigentlich. Die Schriften, die man gefunden hat, wie viele, aus welchen Jahrhunderten, es geht zurück bis ins zweite Jahrhundert, sehr interessant, zum Beispiel P66 gehört dort in dieses Ende 2., Anfang 3. Jahrhundert, weil ja, ihr wisst, ein Jahrhundert beginnt, zum Beispiel das 3. Jahrhundert beginnt im Jahr 201 und geht bis Jahr 300. Und das wurde einfach auf das Jahr 200, also es ist so dazwischen. Ja, Ich beeile mich. Das ist einfach, wie viele man gefunden hat und auf welches Jahrhundert sie datiert wurden. Da unten steht Papyrus, also auf welches Material es geschrieben wurde. Majuskul, das ist eine griechische Schreibart, alle Buchstaben groß und zusammen, ich habe ein Bild, ich zeige euch das, Minuskul, alles klein und dann dieses letzte, das sind einfach, wo dann mehrere Briefe zusammen sind schon. Wenn man etwas gefunden hat, zum Beispiel einen Kodex, das ist so der Vorläufer des Buches und da war Lukas und Johannes zusammen. Sonst nichts, aber in dem Schreiben war Lukas und Johannes zusammen. So, das ist dieses Majuskul, so haben die geschrieben, so haben die Paulusbriefe ausgeschaut. Alle Buchstaben groß, kein Abstand dazwischen. Für uns vielleicht merkwürdig, für die war das normal. Hier noch ein paar wichtige Papyren, die gefunden wurden, wo sie gefunden wurden, auf welches Jahr die datiert werden. Ganz oben, wie gesagt, dieses P52, es war ein ganz wichtiger Fund, das ist zwar nur so groß wie eine Kreditkarte, ist auf der Vorder- und Rückseite beschrieben, da sind Verse aus dem Johannes-Evangelium drauf. Warum ist es so wichtig? Weil einfach die Kritiker des Neuen Testaments gesagt haben, das Johannes-Evangelium, das kann nicht so früh sein, weil es so viel über die Göttlichkeit Jesu Christi spricht. Die haben gedacht, das ist erst irgendwann danach gekommen. Und dann haben sie dieses P52 gefunden, dieses Fragment eines Johannes-Evangeliums, und das wird aufs Jahr 125 datiert. Also können die nicht mehr sagen, ja, das ist irgendwann im Jahr 200 erfunden, also geschrieben worden. Wenn das die Kopie oder vielleicht die Kopie von einer Kopie vom Originalen ist, also das Original war schon vor dem Jahr 125, und das ist auch genau das, wenn ihr in eure Bibeln hineinschaut, in Studienbibeln zum Beispiel, wenn ihr das Johannesevangelium zum Beispiel lest, steht in diesem Studienteil Johannesevangelium geschrieben rund ums Jahr 90 bis 100, und das passt genau mit dem, was man gefunden hat, überein. Ich möchte da noch rasch drüber gehen, das ist mir wichtig, dass ihr das einmal gehört habt. Die Überlieferung der Bibel. Wir haben im Neuen Testament circa, also knapp unter 140.000 Wörter, aber wir haben mindestens, je nach Zählweise, habt auch schon mehr als eine Million gehört, 400.000 Abweichungen. Wir haben keine zwei Manuskripte, die gleich sind. Sollte uns das jetzt schrecken oder nicht? Nein, muss uns nicht schrecken. Nicht die Anzahl, der Unterschied ist wichtig, sondern welche Art der Abweichung, welche Natur hat diese Abweichung. Und wir schauen uns das jetzt kurz an, okay? Diese Abweichungen können in vier Kategorien unterteilt werden, ja? Nicht glaubwürdig, nicht bedeutsam, nicht glaubwürdig, aber bedeutsam, glaubwürdig, aber nicht bedeutsam und dann glaubwürdig und bedeutsam. Was bedeutet das alles? Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ganz links oben im ersten Quadranten Abweichungen, welche nicht im Original waren und welche nicht die Deutung des Textes ändern. Wir gehen das kurz durch und ich zeige euch dann Beispiele, was ich meine, was die Experten meinen. Okay? Rechts oben Abweichungen, welche die Bedeutung ändern, aber unmöglich als Original gelten. Links unten Abweichungen, welche Teil des Originaltexts sein könnten, jedoch manche machen sie keinen bedeutsamen Unterschied aus. Und rechts unten Abweichungen, welche eine gute Chance haben, authentisch zu sein und die Bedeutung ändern. Diese Art ist weniger als 1%. Schauen wir es uns an. Weder glaubwürdig noch bedeutsam. Die meisten Varianten fallen in diese Kategorie. Zum Beispiel machen Unterschiede in der Rechtschreibung etwa 70% aller textkritischen Variationen aus. Viele davon sind offensichtliche Unsinnsarten, wie selbst Kritiker anerkennen würde. Ein Beispiel dafür in Johannes 1,30. Dort heißt es, nach mir kommt ein Mann. Und dann gibt es aber etwas, wo ein Fehler steht. Da wurde einfach ein Buchstabe zu viel. Ich tue mir leider sehr schwer, dass das so entfernt ist. glaube, da ist einfach nur ein griechischer Buchstabe Unterschied in dem roten Kreis, habe ich es eingekreist. Und dann heißt der Text einfach was anderes, dann heißt es einfach, nach mir kommt Luft. Dann heißt es nicht mehr, nach mir kommt ein Mann. Das ist aber egal, weil ich habe auch andere Manuskripte, die mir bezeugen, dass dort steht, nach mir kommt ein Mann, nach mir kommt ein Mann. Und dann gibt es halt eines, da steht, nach mir kommt Luft. Und vielleicht hat dieses jemand kopiert. Schreckt das jemanden? Das ist die erste Kategorie, weder glaubwürdig noch bedeutsam. Glaubwürdig, aber nicht bedeutsam. Einige neutestamentliche Handschriften schreiben den Namen Johannes unterschiedlich. Einmal als mit einem doppelten N, Nü, einmal mit einem einfachen Nü, also mit einem einfachen N. Schreckt uns auch nicht. Bedeutsam, aber nicht glaubwürdig. In Lukas 6, 22 zum Beispiel, ein Beispiel, was in diese Kategorie hineingehört, da steht, selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen, ausstoßen, schmähen und euren Namen als böse verwerfen und des Menschensohnes willen. Dann in einem anderen fehlt jedoch dieser letzte Teil. Oder ein anderes Beispiel, dort in 1 Thessalonicher, Evangelium Christi oder in einem anderen steht Evangelium Gottes. Für uns macht das jetzt nicht viel aus. Vielleicht habt ihr auch schon mal von diesem Komma Johanneum gehört. Das ist dieser Text, in der Schlachter ist er drinnen, in 1 Johannes 5, 7 bis 8. Da ist dieser Vers drinnen, der einfach als nicht mehr authentisch betrachtet wird. Es gibt manche Bibeln, die haben diesen Vers gar nicht mehr drinnen. Könnt ihr aber schauen. Oder zum Beispiel dieser Text in Johannes 7, 53 bis 8 mit 11. Das ist die Geschichte mit der Frau, die beim Ehebruch angetroffen wurde. Und die sie steinigen wollten und dann sagte Jesus, wer ohne Fehler ist, werft den ersten Stein. Der gehört auch in diese Kategorie. Glaubwürdig und bedeutsam. Zum Beispiel hier in 1 Johannes 1, 4 steht je nach Handschrift, wir schreiben euch dies, damit unsere Freude vollkommen sei. Oder wir schreiben euch dies, damit eure Freude vollkommen sei. Wie gesagt, ich stehe hier leider zu weit weg. Da ist ein griechischer Buchstabe unterschiedlich und das macht dann eine andere Bedeutung aus. Also entweder steht, damit unsere Freude vollkommen sei oder damit eure Freude vollkommen sei. Und dies ist die Kategorie der gewichtigsten Abweichungen. Und ich muss ehrlich sagen, ob es jetzt das eine oder das andere ist, eins der beiden ist das Original, das andere ist menschlicher Fehler, aber wir haben das Wort Gottes und entweder ist es jetzt unsere Freude vollkommen oder eure Freude vollkommen. Weitere Beispiele. Ich glaube, mit dem höre ich jetzt dann auf. Vielleicht habt ihr schon mal von Bart Ehrman gehört. Der hat ein Buch geschrieben, der hat Textkritik im Neuen Testament studiert, der ist einer der Experten, ist aber ungläubig, also der ist nicht auf unserer Seite. Der hat ein Buch geschrieben, Misquoting Jesus, und dann im Appendix hinten schreibt er folgenden Satz. Die Position, die ich in Misquoting Jesus vertrete, steht eigentlich nicht im Widerspruch zu der Position von Professor Metzger. Professor Metzger, nur kurz, ist ein gläubiger Mensch, der war einer der Spezialisten in Textkritik, ist aber schon 2007, wenn ich mich nicht täusche, gestorben. Und er sagt, meine Meinung ist nicht im Widerspruch mit seiner, dass die wesentlichen christlichen Glaubensinhalte durch Textvariation in der Handschriftsüberlieferung des Neuen Testaments nicht beeinträchtigt werden. Der ist einfach ein Gegner und sagt, also die christliche Lehre wurde durch diese Abweichungen absolut nicht verfälscht. Jesus war schon immer Gott, schon immer Jungfrauengeburt, immer gekreuzigt, immer wieder auferstanden. Da gibt es keine, Abweichungen durch, weil ein Buchstabe nicht passt. Also die christliche Lehre, die war fix, hat immer bestanden. Und das ist jemand, der nicht gläubig ist und halt diese Aussage tätigt. Weitere Punkte, Gott offenbart sich, wir haben Prophezeiungen, die sich erfüllt haben. Könnt ihr schauen, das sind nur einige archäologische Funde, die das wiedergeben, was wir in der Bibel sehen. Kreuzigung, es wurde lange nichts gefunden über eine Kreuzigung. Das ist ein Fuß mit einem Nagel durch und dadurch haben sie einfach durch dieses archäologische Artefakt sagen können, hey, die haben wirklich gekreuzigt damals. Einfach, dass wir dadurch auch die Bibel bestätigt haben, weil die Bibel sagt, Jesus wurde gekreuzigt. Ja, lange wurde nichts über eine Kreuzigung damals gefunden, dann hat man das gefunden und gesagt, hey, die haben wirklich gekreuzigt. Ja, archäologische Funde, des Alten Testament, ein ganz ein wichtiger Stein, oftmals kommt nur in solchen Steinen was vor, eine Inschrift, übers Haus David, über David, das war lange fragwürdig, also außerhalb der Bibel, dass er überhaupt existiert hat. Und dann hat man diesen Stein gefunden, wo über das Geschlecht und das Haus Davids etwas stand. Also wieder ein Beweis außerhalb, dass das, was in der Bibel steht, stimmt. Den Vergleich mit dem Koran, den spare ich mir jetzt. Ich habe keine Zeit mehr. Valerio hat das eh gemacht letzte Woche. Falls ihr noch Fragen habt, wir können noch reden. Falls ihr noch andere Aspekte habt, die ihr mal gehört habt, können gerne tratschen. Es würde mich interessieren, welche anderen, Punkte man noch erwähnen kann bei der Glaubwürdigkeit der Bibel. Ich kann euch diese Präsentation geben. Ich kann euch auch diesen Link freigeben. Dann könnt ihr auch anfangen, hineinzuhören. Mit anderen Worten, lasst den Löwen aus dem Käfig und der Löwe wird sich selbst verteidigen. Die Bibel muss man nur hineinleuchten und sie kann sich selbst verteidigen, weil es einfach Gottes Wort ist. Gott segne euch.